So groß ist der Herr. Sing mit mir. So groß ist der Herr. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott groß ist? Ist Gott groß in deinem Leben? Bist du begeistert von seiner Herrlichkeit und von seiner Größe? Das müssen wir. Das müssen wir. Ansonsten werden wir nicht bereit sein, diesem Gott nachzufolgen, ihm alles hinzugeben. Wir bewegen uns in dem Evangelium von Markus, und in unserer letzten Predigt aus Kapitel 8 haben wir gesehen, dass es um bedingungslose Nachfolge geht. Komplett alles hinzugeben für Jesus. Dass wir unseren Seelenfrieden, unsere Freude und Zufriedenheit nicht durch Ersatzbefriedigungen, die Welt uns bieten kann, die hier und da auch nett sein können, aber dass wir diese Ersatzbefriedigung bereit sind abzulegen, hinter uns zu lassen und uns in diese Beziehung mit Jesus Christus hineinzuversenken und zu vertrauen, dass er mir alles geben kann, was ich brauche. Und Jesus ist sehr, sehr deutlich und sehr, sehr krass, sehr, sehr absolut in dem, was er sagt. Er geht so weit, dass er den Anspruch erhebt, wer mir nachfolgt, soll bereit sein, sein Leben aufzugeben. Wenn du versuchst, dein Leben festzuhalten, dein Leben zu gewinnen, das Glück in deinem Leben zu finden mit deinen Möglichkeiten, dann wirst du es verlieren, weil alles, woran du dich festhalten kannst auf dieser Erde, ist vergänglich. Und so schön es auch ist, es wird irgendwann zu Ende sein und untergehen. Und deswegen sagt er, Leute, folgt mir nach, ich bin der Ewige. Ich kann euch Ewigkeit anbieten. Seid ihr bereit, für mich in den Tod zu gehen? Das ist im Prinzip die Ansage, die Jesus tut. Und es ist sehr ernüchternd, das zu hören. Es ist sehr ernüchternd zu hören, dass Jesus diese Forderung an uns stellt: Wenn du mir nachfolgst, dann leg dein ganzes Leben nieder. Trag dein Kreuz. Verleugne dich selbst. Alles, was nicht mit den Prinzipien und mit den Maßstäben meines Reiches übereinstimmt, lass es hinter dir. Hinter dich, hinter dir, hinter dir. Und folge mir kompromisslos nach. Und das ist so ernüchternd, dass Jesus unmöglich uns einfach und seine Jünger zu der Zeit auch einfach nur damit stehen lassen kann, mit dieser Bedingung der Nachfolge, mit diesen absolut krassen Worten der Selbstaufgabe, dass er auf der anderen Seite etwas in die Waagschale werfen muss, damit ich auch wirklich das tue. Dass ich sage, Moment mal, Jesus, was hast du anzubieten? Was kommt denn dann dabei raus? Und was Jesus in die Waagschale wirft, ist unerwartete Herrlichkeit. Unerwartete Herrlichkeit. Und das lesen wir in Kapitel 9, Vers 1, wo er nach seiner Rede, wo er sagt, Leute, ihr müsst mir nachfolgen und euer Leben aufgeben für mich, sagt er, und er sprach zu ihnen, Markus 9, Vers 1, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben, kommen sehen. Jesus macht den Jüngern Hunger. Ihr sollt mir nachfolgen, alles aufgeben. Aber seht ihr die Perspektive, seht ihr den Ausblick, den ich euch gebe? Es geht nicht darum, einfach alles hinzulegen, damit einfach alles hingelegt wurde, sondern ihr sollt alles aufgeben, damit ihr alles gewinnt. Ihr sollt das Vergängliche ablegen, damit ihr das Ewige und Herrliche empfangt. Versteht ihr? Jesus bietet die Herrlichkeit als Motivationsgrund, um ihm nachzufolgen. Deswegen habe ich gefragt, glaubst du, dass Gott groß ist in deinem Leben? Denn wenn du das, was wir eben gerade gesungen haben, nicht in dir trägst, wenn das kein Lied deiner Lippen und deines Herzens ist, dann wirst du Jesus nicht nachfolgen. Erst wenn du Jesus als den erkennst, der auch wirklich herrlich ist, der ein Ziel anbietet, wo es sich wirklich zu leben lohnt, wirst du bereit sein, alle Kosten zu tragen, jeden Preis zu zahlen, der nötig ist, um an dieses Ziel zu kommen. Viele Bibellehrer fragen sich an dieser Stelle, wie ist das gemeint? Es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben, kommen sehen. Und so wie wir Theologen immer sind, es gibt
alle möglichen Art und Weisen von Auslegungen zu diesem einzelnen Vers. Der ist wirklich schwierig, dieser Vers. Und wenn wir das Neue Testament sehen und betrachten, dann erkennen wir, dass das Reich Gottes etwas ist, was zukünftig ist, worauf wir hinsteuern, aber was auch jetzt schon Realität ist. Es ist eine gegenwärtige Realität, die jetzt schon angebrochen ist. Aber die komplette Vollendung des Reiches Gottes, auf die warten wir. Deswegen predigen Christen auch die Wiederkunft Jesu Christi. Jesus wird wiederkommen. Wir sind ein Verein hier, der nicht ewig besteht. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und besser gestern als morgen. Aber das Reich Gottes ist mehr als eine zukünftige Realität. Es ist auch etwas, was jetzt schon in unser Hier und Jetzt hineinfährt, was in unsere Glieder fahren möchte, was uns jetzt prägen möchte. Und wir erfahren einen Vorgeschmack des Reiches Gottes durch den Heiligen Geist, den Jesus versprochen hat. Die, die an ihn glauben, die sich ihm anvertrauen, die ihre Sünden Jesus bekennen, die Reue zeigen, die Buße tun, also umkehren, ein Leben mit Gott leben wollen, denen verspricht er, dass er ihnen Gottes Geist, den Geist Christi, den Heiligen Geist schenkt. Und wir lesen in unterschiedlichen Passagen, Paulus redet zum Beispiel davon, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist sind Auswirkungen des Reiches Gottes für Paulus im Leben eines Christen. Erlebst du das? Erlebst du Frieden? Erlebst du Friede? Erlebst du Freude? Ja, eine Person erlebt Freude. Halleluja. Die Bibel ist wahr. Danke, Emma. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus, das Reich Gottes besteht in Kraft. Es wird auch in absoluter Kraft kommen, aber jetzt schon besteht es in Kraft. Das ist die Lebensrealität von Paulus und der Gemeinde in Korinth. Und er sagt, dort wo Gottes Geist ist, da ist das Reich Gottes angebrochen und wir sehen seine Kraftauswirkungen. Das heißt in Lukas 24, dass die Jünger bekleidet werden mit Kraft aus der Höhe. Eine prophetische Schau von Jesus, was zu Pfingsten passieren wird. Sie werden bekleidet mit Kraft aus der Höhe. Es ist ein Gewand, was uns erfasst, wo wir mit hineingenommen werden in das Reich Gottes. Deswegen kann Jesus auch sagen in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch der Rest, den ihr braucht, zufallen. Aber trachtet nach dem Reich Gottes. Sehnt euch danach. Lebt für das Reich Gottes. Das bedeutet, überall dort, wo Jesus König ist und wird, dort, wo seine Königsherrschaft anbricht, schon im Hier und Jetzt, wirkt sich Gottes Geist aus, ist Gottes Geist am Werk und dort ist das Reich Gottes schon präsent. Aber wir wissen, dass es nicht vollkommen ist, dass es nur ein Anteil ist, den wir bekommen haben. Wie gesagt, ein Vorgeschmack auf etwas, was viel, viel größer und viel, viel herrlicher ist. Aber dieser Anteil ist wichtig für uns, damit wir wissen, damit wir erahnen, damit wir spüren, damit wir schmecken, was da noch kommt. Hast du einen Geschmack in dir für das Reich Gottes? Du brauchst diesen Geschmack und das bedeutet, du brauchst den Geist Gottes. Du brauchst das Reich Gottes in dir, damit du überhaupt Sehnsucht bekommst nach dem Reich Gottes, was in Herrlichkeit kommen wird, wenn Christus wiederkommt. Jesus ist ganz konkret, in Lukas 17 sagt er, für diejenigen, die mir noch nicht glauben wollen, das Reich Gottes, sagt er, ereignet sich in euch. Viele übersetzen in den Bibeln, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wörtlich heißt es, das Reich Gottes ereignet sich innerhalb von euch. Denn er wurde gefragt, wie ist das mit dem Reich, wann kommt das jetzt und so. Ja, das ist nicht so, dass man das so kommen sehen kann. Leute, das Reich Gottes ereignet sich in euch. Was bedeutet das? Jesus Christus möchte hier und jetzt seine Herrschaft, sein Regiment in deinem Herzen aufrichten. Er möchte Herr sein. Er möchte König sein in deinem Leben und die Maßstäbe und die Prinzipien des Reiches Gottes in deinem Leben zur Geltung bringen. Kriegt ihr Hunger? Kriegt ihr Appetit auf das Reich Gottes? Trachtet ihr nach dem Reich Gottes? Es gibt nicht. Wenn das nicht wahr wäre, ich würde sofort hier die Bibel zumachen und rausgehen. Jesus ist lebendig und sein Reich ist angebrochen. Und er sagt zu den Jüngern, es gibt einige, die werden nicht sterben, die werden das noch erleben, dass das Reich Gottes in Kraft kommt. Und dann sagt er, der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet begleitet mit Kraft aus der Höhe. Ich glaube, in diesen Versen steckt aber auch noch eine weitere Wahrheit. Wir werden gleich weiterlesen und sehen, dass drei Jünger aus der Gruppe der Jüngerschaft der Schüler und Freunde Jesu herausgenommen werden und gemeinsam mit Jesus auf den Berg gehen und wirklich Herrlichkeit, Reich Gottes erfahren. Und ich glaube, in diesem Vers steckt auch, es gibt einige von euch, die hier stehen, die werden das erfahren, die werden schon in den Genuss kommen, was es bedeutet, in der absoluten Herrlichkeit zu stehen. Also ich glaube, hier steckt beides drin. Das eine, diese drei erleben gleich was Besonderes. Wir werden uns das gleich anschauen. Wir werden auch sehr stark in der Perspektive der Jünger bleiben. Ich muss schon vorab sagen, die Verse, die wir uns gleich anschauen, ich wusste nicht, in der Vorbereitung wusste ich nicht, wie tief diese Bibelpassage ist. Unfassbar tief. Und mit so vielen Facetten der möglichen Auslegung und Anwendung. Ja, es ist herrlich. Versenk dich in diese Passage. Diese Predigt kann das alles gar nicht heben. Aber wir werden uns einen Teil anschauen und aus der Perspektive der Jünger einiges betrachten. Was ist unsere Lektion allein von diesem Vers? Jesus, von Vers 1. Jesus möchte deutlich machen, wenn wir keine Perspektive und keinen Ausblick haben, wenn wir keinen Hunger nach dem Reich Gottes haben, nach seiner Herrlichkeit, wenn es da nichts gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt, dann wird niemand Jesus nachfolgen. Deswegen ist es wichtig, dass wenn wir über die Nachfolge und die Bedingungen und das Kreuz, das wir tragen als Christen, ist wichtig, wenn wir darüber reden, dass wir von der Herrlichkeit ebenfalls sprechen, von beiden Realitäten, denn beide brauchen einander. Das eine führt zum anderen. Und ich kann das eine nicht ohne das andere haben. Wenn du dich nach Herrlichkeit Gottes sehnst, dann wirst du sehen heute durch diese Predigt, dass du an dem Kreuz nicht vorbeikommen kannst. Dass du nicht vorbeikommst an dem Prozess der Selbstverleugnung. Dass du dich selbst verneinen musst. Und ich meine damit nicht, dich selber zu hassen. Das meine ich nicht. Es geht nicht darum, zu sich selber Nein zu sagen. Aber es geht darum zu sagen, nicht mehr ich bin König in meinem Leben, sondern Jesus Christus. Und du wirst merken, sobald du anfängst, auf diesen Weg zu gehen, beginnt ein Kampf in dir. Du wirst dich dagegen streben wollen und du wirst sagen, nein, das möchte ich nicht. Denn die Dinge, die Jesus fordert, die sind mir lieb geworden. Und das, was ich gepflegt habe, Charaktereigenschaften, Handlungen, Gewohnheiten, das ist mir lieber als das, was Jesus in meinem Leben tun möchte. Und du wirst merken, das ist ein Kampf. Denk ja nicht, dass du der Einzige bist, der in so einem Kampf ist. Gegen sein Fleisch, so wie die Bibel das sagt. Gegen sein altes Wesen. Jeder steckt von uns da drin. Und wenn du merkst, dass jemand mit dir unterwegs ist, vielleicht ein guter Bruder oder eine gute Schwester, und die geht mit dir in diesen Heiligungsweg, dann sei nicht böse auf die Christen um dich herum, die dich aufmerksam machen auf Heiligung. Denn sie selber stecken genauso in dem gleichen Heiligungsprozess. Wir brauchen die Herrlichkeit als Aussicht, denn sie motiviert uns, uns selbst zu verleugnen und auch zu leiden. Und meine Lieben, das ist ein Prinzip, was unser ganzes Leben durchzieht. Wenn du von etwas begeistert bist, es wird irgendwas geben, was dich irgendwie begeistert. Überleg mal in deinen Alltag. Eigentlich müssen wir über solche Sachen gar nicht lange überlegen. Was bringt dein Herz zum Schlagen? Wo fängst du Feuer, wenn du nur anfängst, darüber nachzudenken? Ist es ein Hobby? Vielleicht ist es der Beruf. Vielleicht ist es eine Partnerschaft, wovon du richtig begeistert bist, richtig erfasst bist, wo deine Gedanken drum rumkreisen und alles, du jegliche Energie aufwendest, um Herrlichkeit in dieser Sache zu erlangen, um an das Ziel zu kommen. Und wisst ihr, es ist so, wenn wir von etwas begeistert sind, dann sind wir bereit zu leiden. Das ist nicht nur ein Prinzip irgendwie bei Jesus, auch irgendwie blöd in der Kirche, da geht es dann irgendwie darum, sich selbst zu verleugnen, einen Preis zu zahlen. Meine Lieben, Admir, schön, dass du da bist. Admir ist ein Hammerfußballer, ja, und er hat's drauf. Und Fußball ist schon dein Ding, ne? Wenn wir beide auf dem Feld stehen würden, dann würde ich ihn platt machen. Nein, nur Spaß. Also ich kick zwar ganz gern, aber ich glaube, Admir würde mich sofort nackig machen. Ja? Ich würde dann dastehen, ich würde gar nicht wissen, wo der Ball ist. Den hat er wahrscheinlich dann irgendwo versteckt und dann ist er an mir vorbei und schießt das Tor. Warum ist das so? Admir ist bereit, für seinen Fußball einen Preis zu zahlen. Er geht joggen, ich nicht. Er geht trainieren, ich nicht. Er pumpt seinen Ball auf, ich meine nicht. Claudio, ich bleibe heute beim Sport. Claudio ist eigentlich ein Athlet, ja. Der läuft, glaube ich, dreimal den Kandel hoch und runter und hat noch nicht mal Ermüdungserscheinungen. Ich würde aus dem Haus raus einmal um Pudding rennen und dann ist erstmal genug. Was möchte ich damit sagen? Wenn wir uns Menschen anschauen, wenn wir unser Leben anschauen, wenn man für etwas begeistert ist, wenn man für etwas brennt, dann ist man bereit, dafür einen Preis zu zahlen. Auch wenn es wehtut, gehe ich diesen Weg, weil das, was mich da irgendwie anträgert, was mich da irgendwie anstachelt, ist für mich herrlich, ist für mich schön. Ich will ein Ziel erreichen und ich verspreche mir von diesem Ziel etwas. Wenn das nicht wäre, dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich einfach auf dem Sofa sitzen und sonst was machen. Jetzt fragt ihr euch, was macht Waldemar eigentlich dann den ganzen Tag? Sitzt er nur auf dem Sofa? Und wisst ihr, wir sind bereit, einen hohen Preis zu zahlen für Dinge, die eine viel, viel geringere Herrlichkeit haben, als Jesus Christus sie uns anbietet. Und das ist krass. Wir sind bereit, unser Leben aufzuopfern für alles Mögliche. Uns zu investieren, uns selbst zu verleugnen. Wenn wir das schon im natürlichen Leben erfahren, wie viel mehr für Jesus Christus, wenn er wirklich so herrlich ist, wie er von sich sagt. Also, was nimmt dich gefangen? Was erfasst deine Gedanken und lässt dich nur noch um diese Sache kreisen? Jesus sagt in Johannes 17, da betet er zum Vater im Himmel: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wisst ihr, das ist die Leidenschaft Jesu. Jesus will bei seinem Vater sein, aber nicht ohne uns. Jesus sehnt sich danach, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Sehnen wir uns danach als Gemeinde? Und das frage ich uns. Sehnen wir uns genauso wie Jesus in dieser Gemeinschaft zu sein? Gehen wir weiter. Vers 2 und 3. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, verwandelt. Luther sagt, verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann oder kein Bleicher auf der Erde weiß machen kann. Bevor wir uns anschauen, was das mit der Herrlichkeit Jesu hier zu tun hat, bin ich gestolpert über Petrus, Jakobus und Johannes. Wer ist hier eigentlich privilegiert, Gottes Herrlichkeit zu sehen? Das fand ich irgendwie interessant. Eben gerade hat er noch mit seiner ganzen Jüngerschaft gesprochen und nach 6 Tagen zieht er mit 3
auf einen Berg und dann dürfen sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Und irgendwie sind sie privilegiert. Ich frage mich, wie war das für einen Judas oder Andreas? Halt die anderen Jünger, die da irgendwie so, ja, Jesus nimmt jetzt die drei mit. Was sind das für Leute? Warum werden sie so, oder was sind das für Leute, die so privilegiert werden, die Herrlichkeit Jesu zu erfahren und zu sehen? Und wir sind in unserem Modus so, dass wir denken, Menschen, die besonders viel von der Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben erfahren, müssen Leute sein, die es auch verdient haben. Und es ist so, dass Petrus, Jakobus und Johannes, ob es uns gefällt oder nicht, das waren die Jünger, die zuallererst berufen wurden. Das waren die allerersten im Team Jesus. Und wenn im Markus-Evangelium alle Apostel oder alle Jünger aufgelistet werden, dann sind es auch die drei Namen, die zuerst genannt sind. Diese drei durften bei einer Spezialaudienz dabei sein und eine Totenauferweckung erfahren. Ja. Dinge, die heute auch immer mal wieder passieren durch Gebet. Nicht der Regelfall, auch nicht im Neuen Testament ein Regelfall. Ja. Es sind krasse Ausnahmen, wie Gott seine Macht demonstriert. In Gethsemane, kurz bevor Jesus stirbt, geht er mit seinen Jüngern beten und nimmt diese drei und sie dürfen ein Stückchen weiter mit ihm gehen. Und dürfen näher an Jesus dran sein. Und dann geht Jesus noch einen Steinwurf weiter entfernt und betet für sich zum Vater im Himmel. Petrus, wir haben es im Kapitel vorher schon gelesen, Petrus ist der Erste, der Jesus als den Christus, den Sohn Gottes erkennt. Super Mannschaft, oder? Könnte man sagen, wow, das sind Leute immer zuerst dabei, geben Vollgas, sind immer am Start. Aber beachte, die andere Seite ist, dass zum Beispiel Jakobus und Johannes werden von Jesus als sogenannte Donnersöhne bezeichnet. Donnersohn. Und damit möchte er sagen, das sind ziemlich, wie soll ich sagen, temperamentvolle, cholerische Draufgänger. Denen hat irgendwann mal was nicht gepasst und sagt, komm Jesus, lass uns Feuer vom Himmel regnen lassen und dass die Menschen sterben. Ja? Also, so mit seinen Emotionen umzugehen. Johannes und Jakobus sind so drauf, dass als sie mit Jesus zusammen sind, ihnen sagen, bitte lass uns die besten beiden Plätze im Himmelreich bekommen, wenn du verherrlicht bist. Wir wollen, also total ich-zentriert, total selbstfixiert, die interessiert nicht, hey Jesus, wie wird es dann sein, wir werden dich sehen und irgendwie, dass sie an andere denken. Jesus, ich. Eigentlich, man könnte sagen, missbrauchen sie Jesus für ihren Plan. Das ist hart, das ist krass. Wer ist Petrus? Petrus ist die Person, die als allererstes Jesus verleugnet und flieht und dreimal sagt, kenne ich nicht. Und in Gethsemane sind es die drei, die weiter mitkommen dürfen in den Garten hinein, an Jesus näher, bei Jesus verweilen dürfen quasi. Und was tun sie während des Gebets? Die pennen, die schlafen. Jesus kommt, wacht mit mir. Wacht auf und sie schlafen. Markus verrät es uns nicht, aber in Lukas 9 kann man sich gut merken, Markus 9, Lukas 9, gleiche Passage, da sehen wir, dass Jesus auf diesen Berg geht mit Petrus, Jakobus und Johannes, um zu beten. Und es heißt in Lukas 9, dass während Jesus betet, diese drei schlafen. Merkt ihr was? Wahnsinnstypen, oder? Richtig coole Kerle. Die haben es drauf. Die gehen richtig gut ab. Aber immer wenn es darum geht und wenn es darauf ankommt, dann pennen die. Dann schlafen sie. Dann sind sie völlig desinteressiert für das, was gerade abgeht. Interessanterweise, wenn Jesus immer betet, schlafen sie. Was ist mal die Lektion daraus? Für mich ist das ist sehr mutmachend, dass Petrus, Jakobus und Johannes dabei sind, denn mir zeigt es, Anteil an der Herrlichkeit zu erhalten, passiert nicht aufgrund von Leistungen, sondern aufgrund der Gnade Jesu Christi. Wenn du dich danach sehnst, in die Nähe Jesu zu kommen, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, dann sind wir sehr, sehr schnell dabei, dass wir versuchen, wie kann ich mir das irgendwie verdienen?
Jesus zeigt mit Petrus, Jakobus und Johannes, es liegt nicht an Verdiensten. Vielleicht die äußere Fassade mag so erscheinen. Sie werden zuerst genannt, das sind die, die als erstes berufen sind, die auch immer mal wieder mitgenommen werden. Aber eigentlich sind es Versager, so wie du und ich. Und werden privilegiert, aber nicht aufgrund ihrer Leistung. Das macht mir Hoffnung und ich hoffe dir auch, wenn wir uns Gott nähern. Wenn wir als Gemeinde zu Gott beten, wenn wir ihm im Lied besingen und verherrlichen und uns Antwort von ihm wünschen, eine Reaktion aus dem Himmel in unser Leben hinein, dann hört die Salbung Gottes nicht hier in der ersten Reihe auf, wo die Verantwortlichen des Gottesdienstes sitzen. Vers 4 bis 6. Und es erschien ihnen Elia mit Mose. Und sie unterredeten sich mit Jesus. Lukas gibt uns einen Hinweis, worüber sie denn so gesprochen haben. Also worüber möchte Elia Mose irgendwie schon aus dem Himmel rein? Also es ist irgendwie total skurril, total nicht nachzuvollziehen, was hier gerade abgeht. Auf jeden Fall eine übernatürliche, übersinnliche Geschichte, die hier geht. Sind mit Jesus und unterreden sich. Und im Lukas-Evangelium heißt es, dass sie über seinen Ausgang in Jerusalem gesprochen haben. Also die sind gekommen, um mit Jesus über seinen Tod auf Golgatha zu sprechen. Und das ist gerade ihr Thema. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und wir wollen drei Hütten machen. Dir eine und Mose und Elia eine. Er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Ich finde die Passage so gut. Ich mag Petrus. Wir werden uns gleich noch anschauen, was Petrus da hier eigentlich sagt, aber Petrus, der bringt die Dinge zur Aussprache, die alle denken. Ja. Endlich sagt es mal jemand, was alle denken, und er haut einfach raus. Und er ist irgendwie so paddelig und er weiß gar nicht so richtig, was zu sagen ist und will auf einmal dann Hütten bauen. Ja. Es ist irgendwie so irre und so irrsinnig. Aber ich kann mich sehr gut mit Petrus identifizieren. So dieses impulsive, völlig unüberlegt, einfach mal bumm. Petrus sieht Elia und Mose. Also wir müssen uns das so vorstellen, für Juden. Wenn sie Mose und Elia sehen, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen kann in unseren Breitengraden. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, das sind die biblischen Superstars überhaupt. Ja? Und die stehen jetzt auf einmal da mit Jesus und der ist völlig hin und weg. Das ganze Leben eines Juden dreht sich um das Gesetz von Mose und die Geschichten von Mose, was für ein großer Prophet er denn ist. Alles atmet Mose. Und ein Elia, mit Mose und Elia hat man im Judentum prophetische Verheißung verbunden. Mose und Elia im Doppelpack, das sollte was bedeuten. Und zwar war damit eine Hoffnung verknüpft, dass ein neues Zeitalter anbricht und Israel, das Land Israel und das Volk völlige Befreiung erfährt. Unter dem Stichwort der Tag des Herrn kann man das für die Bibelcracks, die wissen, im Alten Testament gibt es immer wieder die Rede vom Tag des Herrn. Gott kommt und stellt alles wieder her und gibt uns unser ewiges Glück. Und auf einmal sehen sie diese beiden Figuren, diese biblischen Superstars, wenn du es so möchtest, und sind völlig perplex. Und Petrus ist voller Tatendrang. Er redet und will gleich machen und schon gleich das Holz holen und den Hammer und eine Hütte bauen oder drei Hütten bauen. Aber vor lauter Handeln und Reden bekommt Petrus gar nicht mit, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um Hütten bauen. Und es geht auch nicht um seine Vorstellung, was jetzt gleich passieren soll, sondern es geht darum, dass Jesus vorbereitet werden soll auf sein Sterben. Es geht darum zu erkennen, Herrlichkeit nur mit dem Kreuz.
Petrus hat Augen, sieht aber nichts. Er hat Ohren, aber versteht und hört nichts. Und in seinem Aktivismus erkennt er gar nicht, dass Jesus derjenige ist, der hier als Einziger so umgestaltet ist und in Herrlichkeit präsentiert wird. Dass er derjenige ist, der am Leuchten ist. In seinem Aktivismus, in seinem Drang, jetzt irgendwas zu machen und zu produzieren, verpasst er die einzigartige Schönheit und Herrlichkeit Jesu Christi. Und stellt Jesus auf die Ebene von Mose und Elia, indem er sagt, komm, ich baue 3 Hütten. Damit möchte er sagen, ich ordne dich in die Reihe von Mose und Elia ein. Und hat schon völlig vergessen, was er in Kapitel 8 gesagt hat. Jesus, du bist der Messias, der verheißene König, auf den Israel wartet. Du bist der Sohn Gottes. Hat er völlig vergessen, dass Jesus derjenige ist, der viel, viel höher steht als Mose und Elia. So großartig Mose und Elia auch sein mögen, versteht mich nicht falsch, ich möchte sie nicht degradieren. Sie sind wichtige Persönlichkeiten und es macht mir irgendwie auch, ich verspüre eine gewisse Lust, wenn ich in den Himmel komme, dass ich auch Mose und Elia dann sehen kann und mit ihnen reden kann. Aber so großartig sie auch sein mögen, sie konnten die Probleme des Menschen nicht lösen. Sie konnten uns mit unserer Schuld, mit unserer Sünde nicht fertig werden. Und sie sind auch nicht die Personen, die uns Herrlichkeit verschaffen können. Und das möchte Markus uns aufzeigen, indem er insbesondere zwischen Jesus und Mose einen Kontrast zeichnen möchte. Ist euch aufgefallen, ich bin darüber hinweggegangen, in Vers 2 heißt es, und nach 6 Tagen nimmt Jesus die 3 Jünger und zieht los. Ich habe jetzt schon öfter gesagt, dass im Markus-Evangelium, das ein kurzes Evangelium ist, was auch sehr schnell getaktet ist, es passiert das, es passiert das, es passiert das, es passiert das. Man bleibt nicht lange stehen an einem Punkt. Und das heißt immer, und sogleich gingen sie dorthin. Und sofort gingen sie dahin. Und alsbald ist das geschehen. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, es ist ein Tempo hier drin. Und das erste Mal bringt Lukas auf einmal eine Zeitangabe hier rein, die den Leser eigentlich irritieren lassen sollte. Moment mal, eben gerade, sofort, alsbald. Und nach 6 Tagen. Auf einmal hat Markus ein Interesse daran, eine Zeit hier reinzubringen und Ruhe in die ganze Sache hineinzubringen. Nach 6 Tagen. Und diese 6 Tage sollen uns aufmerksam machen. Wir haben es in der Lesung gehört von Mose, wie er auf dem Berg stand. Und es heißt im 2. Mosebuch, dass Mose 6 Tage die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. Und dass Gott nach diesen 6 Tagen zu ihm gesprochen hat am 7. Tag. Und dass er dann Instruktionen bekommen hat, wie er die Stiftshütte bauen soll. Das werden wir jetzt nicht vertiefen. Kann man aber vertiefen und hat auch was mit dem Text zu tun. Aber uns fehlt die Zeit, das alles zu beleuchten. Am Ende des Liedes oder am Ende dieser Begegnung in der Herrlichkeit Gottes, was tut sein Gesicht? Strahlen. Leuchten. Wir sehen eine ganz große Parallele zwischen Jesus und Mose. Aber einen großen Kontrast. Denn Moses Gesicht schien zwar, aber es schien nur wie der Mond, der das Licht der Sonne reflektiert. Gott musste aus dem Himmel erst kommen, damit das Gesicht von Mose leuchtet. Jesus betet. Und ehe die Wolke der Gegenwart Gottes und die Stimme Gottes erscheint, strahlt Jesus weißer, als irgendjemand das auf Erden tun könnte. Jesus ist die Sonne. Mose ist nur der Mond. Mose reflektiert nur etwas, aber Jesus erzeugt das Licht von sich selbst. Jesus ist das Licht der Welt und nicht Mose. Mose reflektiert und zeugt von diesem Licht. Aber er ist nicht der Lichtträger, versteht ihr?
Und wenn du deine Hoffnung auf Mose oder auf irgendeinen anderen Boten Gottes setzt, dann verpasst du die Schönheit Gottes. Und das kann uns auch in unseren Kirchengemeinden passieren. Dass wir die Prediger und Pastoren, ich meine jetzt nicht hier, ja, aber so ein Drive, da sind wir schnell drin. Dass wir unsere Hoffnung auf die stützen, die irgendwas von der Herrlichkeit Gottes erfasst haben. Aber unsere Hoffnung, wenn wir sie auf Menschen setzen und Mose und Elia sind nichts mehr als Menschen, dann wirst du die wahre Herrlichkeit Gottes verpassen. Und dann wirst du Jesus in seiner Herrlichkeit nicht sehen. Deswegen, slow down. Ein Gang runterschalten. Denn in seinem Gerede, in seinem Machen und Tun muss Gott aus dem Himmel Petrus erstmal auf Pause drücken, Mund zu, jetzt bin ich dran. Vers 7 und 8. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke, dieser. Es ist nicht ohne Grund, dass jetzt das so deutlich gemacht wird, als Petrus Jesus einfach in die Reihe der großen Propheten einordnet, was übrigens der Islam bis heute tut. Ja, Jesus einfach in eine Reihe der Propheten einordnet. Kommt Gottes Stimme aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Hier steckt das reformatorische Prinzip Solus Christus, alleine Jesus Christus. Und das sollten die Jünger hier schnallen, das sollten sie hier verstehen. Auf ihn sollen sie hören, das heißt mehr als akustisch hören, das heißt ihm auch zu gehorchen. Das sagen wir auch im Deutschen, du sollst auf mich hören. Wenn ich das zu meinen Kindern sage, ihr sollt auf mich hören, dann möchte ich nicht nur, dass sie meine Worte vernommen haben und dann genauso das Gleiche machen, was ich eigentlich gerade unterbinden wollte. Wenn ich sage, ihr sollt auf mich hören, dann sollen sie die Worte hören und auch danach tun. Ja? Und das ist das, was Gott sagen möchte hier aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn. Hier ist die Herrlichkeit. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Er ist mein perfektes Abbild. Er reflektiert nichts. Er ist das Licht in Person. Worauf setzt du deine Hoffnung? Wisst ihr, und ich glaube, dass die Lektion aus diesen Versen ist für mich, nur Hörende sehen Herrlichkeit. Nur wenn du bereit bist, zu hören, wirst du in die Lage versetzt, zu sehen. Denn Petrus war nicht in dem Hörmodus. Er war machen, reden, tun. Und Gott macht einen Fullstop, Mund zu, höre. Sei bereit, endlich zu hören. Was bedeutet das? Wir hatten es eben gerade schon in Gethsemane und in Markus und Lukas 9. Die Jünger haben gepennt, als es darum ging. Die haben geschlafen. Die haben nicht gebetet. Die haben geschlafen. Fehlendes Gebet lässt uns nicht klar sehen. Sie verpassen die Herrlichkeit, weil sie nicht in einer Gebetshaltung vor Gott sind. Dass sie von Gott hören wollen, dass sie sich auf ihn ausrichten und nicht in einen Aktivismus verfallen, in einen blöden Aktionismus, der uns nichts als Ärger am Ende einbringt. Gott möchte, dass sie anfangen, ruhig zu werden, stille zu werden vor Gott und von Gott zu hören, von Gott zu erwarten. Wenn wir nicht hören, wenn wir nicht bereit sind zu hören, dann werden wir nicht die Herrlichkeit sehen. Und ich möchte uns als Gemeinde wirklich fragen, sind wir betende Christen? Sind wir hörende Christen? sind wir gehorsame Christen. Ich muss euch sagen, das war für mich persönlich ein großer Stachel in der Vorbereitung. Waldemar, bist du wirklich bereit zu wachen? Bist du wirklich bereit im Gebet zu harren? Bist du wirklich bereit, von Jesus zu hören und das, was du von Jesus weißt und gehört hast, auch in die Tat umzusetzen? Wir sollten über diesen Punkt nicht zu schnell drüber weggehen, denn nur weil wir hier gelesen haben, heißt es noch nicht, dass wir richtig gehört haben. Und Petrus in seinem Tatendrang war später in der Apostelgeschichte mit seinen Aposteln anders unterwegs. Die Apostel haben es gelernt, im Gebet zu stehen, von Gott zu erwarten und auch das Reden Gottes im Gebet zu hören. Und es dann auch zu tun, wenn Gott gesprochen hat. Die Dinge, an die sie erinnert wurden vom Heiligen Geist, die Jesus gesagt hat, festzuhalten und umzusetzen. Wir werden dieses Jahr als Gemeinde im März, wir haben das 7-Tage-Gebet genannt. Wir wollen als Gemeinde uns eine Woche, 7 Tage nehmen, wo wir jeden Abend uns hier sammeln, um miteinander zu beten, weil wir das Gefühl haben als Gemeinderat, als Älteste, dass wir das als Gemeinde nötig haben. Dass wir stille werden vor Gott. Dass wir in die Lage versetzt werden, als Hörende die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und dann ausgerichtet durch den Geist Gottes dann auch zu handeln. Ich brauch's und ich hoffe, einige von euch auch. Vers 9 bis 13. Und dann kommen wir auch zum Ende. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten. Ehe nicht der Sohn des Menschen, also hier dieser messianische, endzeitliche Titel, der Sohn des Menschen, aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander. Was ist das, aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Dass er vieles leiden und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihn getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Wir werden leider nicht auf jeden Vers jetzt hier eingehen können. Gerade diese ominöse Sache mit Elia ist eine sehr, sehr spannende Sache und auch sehr tief, wo wir quer in die Schrift hineingehen müssten, um das zu verinnerlichen, welche Bedeutung Elia jetzt hat und warum die Jünger jetzt Elia fordern. Meine Frage ist, warum sollen die Jünger schweigen? Also die haben eben gerade was Herrliches gesehen und jetzt auf einmal Stille. Sagt niemand etwas dazu. Bis ich von den Toten auferstehe. Also Jesus prophezeit es wieder. Immer wieder sagt er es ihnen. Das wird passieren. Warum sollen sie schweigen? Man findet eine Antwort in ihrer Frage, was ist das aus den Totenauferstehen? Es ist nicht so, dass die Jünger als gläubige Juden nicht an die Totenauferstehung geglaubt haben. Das ist nicht deren Frage. In Verbindung mit Jesus Christus verstehen sie diese Aussage nicht. Wie? Aus den Totenauferstehen? Wir haben in Kapitel 8 doch schon gesagt, du bist der Christus, Sohn Gottes. Da hast du zwar schon gesagt, du sollst viel leiden, aber jetzt sagt Gott auch nochmal, du bist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und wir haben doch eben gerade Mose und Elia im Doppelpack gesehen. Wisst ihr, die Jünger sind richtig heiß. Die wissen, jetzt kommt das Ende. Jetzt kommt das, wovon wir immer geträumt haben. Jetzt wird hier Rambazamba gemacht und wir werden Rom erobern. Denn wir haben jetzt diesen Jesus an unserer Seite und Mose und Elia sozusagen als Zeugen dafür, dass es jetzt losgeht. Der Tag des Herrn kommt jetzt. Also Jesus, wie von den Toten auferweckt, bleibst du immer noch bei deinen Gedanken, wirklich in den Tod zu gehen? Weißt du nicht, welche herrliche Zukunft vor uns liegt? Wir können das jetzt alles wuppen. Herrlichkeit auf Erden. Jetzt. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel. Wir haben keine Ahnung, wovon du sprichst. Deswegen sagt Jesus, redet nicht. Weil ihr noch nicht versteht, dass der Weg nach oben nach unten führt. Der Weg nach oben führt nach unten. Und das ist das, was Gott hat zu den Jüngern gesagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Ja, was sollen sie denn hören? Was hat Jesus gesagt? Jesus hat kurz vorher in Kapitel 8 das Letzte, was er gesagt hat, war, ich muss leiden und sterben und verachtet werden. Und das Nächste, was er sagt, ja, das mit Elia, da habe ich was zu sagen, aber was steht über mich geschrieben? Ich muss sterben. Ich muss sterben für eure Sünde. Ich muss sterben für eure Schuld. Ich muss dem Tod den Garaus machen. Ich werde den Satan besiegen. Gott wird mich opfern für euch. Und das ist etwas, was die Jünger immer noch nicht verinnerlicht haben. Sie wollen gleich übergehen zur Herrlichkeit. Von den Segnungen, von der Kraft, aber sind nicht bereit, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen bis in den Tod. Meine Lieben, wir sind nach Ostern, nach Pfingsten und uns geht es auch oft so. Uns geht es auch oft so. Aber wer die Herrlichkeit mit Jesus teilen will, muss bereit sein, für Jesus zu leiden, sich selbst zu verleugnen, sein sündiges Leben zu kreuzigen und Jesus nachzufolgen. Ohne Abkürzungen. Leute, das gehört jetzt zu unserem Leben. Wir haben ein Stück von der Herrlichkeit, ja. Die ewige und vollendete Herrlichkeit, die wartet auf uns. Aber wir sind da noch nicht. Und ich bitte dich, wenn du in der Nachfolge Jesu stehst oder gedenkst, daran teilzunehmen. Dieser Weg ist kein Weg mit Abkürzungen. Ich beende mit einer Geschichte. In der 10. Klasse, ich war in der Realschule, hatten wir immer Bundesjugendspiele. Ich habe es heute ganz schön mit Sport, oder? Bundesjugendspiele werden hier auch im Süden gespielt. Gibt es ja auch, oder? In Südbaden macht man auch Sport in der Schule. Gut. Und nach den Bundesjugendspielen, wenn wir geworfen haben, wenn wir gesprungen haben und so weiter, ich war recht gut in Sport. War nicht der beste Schüler, aber Sport, da stand die Eins. Die musste stehen. Mathe war nicht so wichtig, aber Sport war wichtig. Und ich habe da ja mal gute Urkunden bekommen, außer einmal. Das hängt mir immer noch nach. War das so vielleicht bei euch auch, dass es am Ende der Bundesjugendspiele einen Staffellauf gab? Weiß jeder, was ein Staffellauf ist? Wer weiß nicht, was ein Staffellauf ist? Staffellauf? Nee, ne? Staffellauf ist, wenn man im Kreis rennt mit einem Team und so einen Stock in der Hand hat und einem den Stock weitergibt und ich dann Staffelstab nehme und weiter zur nächsten Station renne, weitergebe, bis zum Ziel. Das war immer am Ende unserer Bundesjugendspiele, dass es diesen Staffellauf mit dem Staffelstab gab. So. Und ich glaube, wir brauchten 4 Läufer aus unserer Klasse und ich war natürlich dabei. Ich war da sehr glücklich drüber, denn ich war, was kurze Distanzen angeht, also Langstrecke könnt ihr mich voll vergessen. Wenn wir mit unserer Klasse 800 Meter gelaufen sind, dann war ich immer Vorletzter. Aber wenn wir 100 Meter gelaufen sind, dann war ich Erster. Also ich bin jemand für die kurzen Strecken. Und im Staffellauf muss man, obwohl es eine lange Strecke ist, muss man ja selber nur eine kurze laufen. Und da dachte ich, ja, das kann ich. Und das wussten sie auch. Und dann haben sie gesagt, Waldemar, du bist die Person, die ganz zum Schluss läuft. Also da braucht man richtig Power und die habe ich. So, ich warte. Der Erste läuft. 2, 3. Und Waldemar steht und wartet. So, gleich geht's los. Wir waren im Vorsprung. Unsere Klasse war echt fit.
Und wir waren im Vorsprung, aber ich habe trotzdem gesagt, ich möchte alles geben, ich möchte, dass wir glorreich gewinnen. Ja? Ich kriege den Staffelstab in die Hand und fange an loszurennen. Ich gucke so nach hinten und denke so, boah, da ist so viel Luft, das ist richtig gut. Und ich gebe Vollgas. Und dann war das so, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das mache. Stellt euch vor, hier beim Klavier ist das Ziel. Ja? Und hier auf dieser Höhe ungefähr standen ein paar Mitschüler, die haben die Laufenden bejubelt. Ja? Und ich laufe und wusste, der Sieg ist in der Tasche. Die Herrlichkeit gehört uns und vor allem mir. Und das werde ich feiern. Und ich laufe, ich gebe Vollgas und meine ganze Klasse, ja, yeah, super, und die jodeln und brüllen. Und die stehen da, da ist das Ziel. Der Lehrer steht am Ziel. Die Schüler stehen eine Linie vorher dort und jubeln. Und was mache ich? Ich laufe an meinen Schülern vorbei, nimm den Staffelstab in die Hand und schmeiß ihn in die Luft und jubel, yeah, ich habe gewonnen. Und alles wird still um mich herum. Und ich stehe dort, bin der Einzige, der am Feiern ist. Und ich gucke, was ist los? Und dann gucke ich, und dann kommen die anderen 10. Klassen langsamer als wir, ziehen an mir vorbei und laufen eine Linie weiter, wo der Lehrer stand, und laufen durchs Ziel. Ohne mich. Und ich paddel, hab das ja alles schon realisiert. Ich hab das ja gesehen. Aber ich habe den Staffelstab weggeworfen. Ich habe den richtig demonstrativ. Herrlichkeit mir, und ich mache daraus auch jetzt eine Szene. Ja, das war wirklich mein Ziel. Beim Laufen habe ich an mich gedacht. Was will ich? Das soll gut aussehen. Das war völlig Panne. Das war deppert. Ich war fertig. Meine Mitschüler sind auf mich zu und die haben mich angemacht. Die haben gesagt, wie Panne kannst du sein? Da ist das Ziel. Warum bist du nicht weitergelaufen? Warum wirfst du diesen Stab weg? Ja, ich wollte das irgendwie feiern, und am Ende war ich ganz allein. Oh. Ich erzähle das hier nicht, um persönliche Aufarbeitung zu betreiben. Glaub mir, da bin ich drüber weg. Es gibt schlimmere Dinge im Leben. Aber es wurde mir zum Bild, wie wir mit der gleichen Haltung unseren Lauf laufen können, so wie Paulus es auch sagt. Das Leben zur Herrlichkeit ist ein Wettrennen, auf dem Paulus unterwegs ist. Und er möchte den Siegeskranz bekommen. Aber er ist nicht so wie ich in der 10. Klasse, dass er auf einmal auf sich selber fokussiert und sich denkt, ich mache hier eine Abkürzung und ich mache ein ganz großes Ding daraus. Sondern er sagt, wir müssen diesen Staffelstab bis zum bitteren Ende in der Hand halten. Und es tut weh zu laufen. Die letzten Meter tun weh. Halte aus, harre aus. Denn Paulus sagt, nur wer bereit ist, mit Jesus Christus mitzuleiden, wird am Ende auch mit ihm verherrlicht werden. Behalte das Ziel im Blick. Es ist herrlich. Tausche die Herrlichkeit Gottes nicht mit irgendeiner Ersatzbefriedigung. Es ist es nicht wert. Ich möchte nichts madig machen, ich möchte etwas herrlich machen. Es ist es einfach nicht wert. Und wenn du Jesus im Fokus hast, harre aus. Es werden Zeiten kommen. Es werden Momente da sein, wo du immer wieder dein altes, sündiges Ich, den alten Waldemar, kreuzigen musst, um mit verherrlicht zu werden. Amen. Amen. Amen.